Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Tindern im Museum, das ist nicht das, was Sie jetzt denken. Also Dating paarungswilliger an vielleicht unauffälligen Orten. Nein, es geht um ein Date mit der Kunst, mit Kunstwerken im Museum, die entweder ein Match sind, die einen also interessieren, oder wo es eben nicht funkt. Im Badischen Landesmuseum Karlsruhe, das die dazugehörige App entwickelt hat, wäre das in meinem Fall vielleicht die Porzellansammlung. Die wische ich dann in der App nach links. Aber über antike Plastiken, da will ich schon mehr erfahren, also wische ich das Bild nach rechts. Tindern eben. Aber wie läuft das Date mit der Kunst dann weiter? Das will ich von Carsten Probst erfahren. Er hat die App Ping für uns ausprobiert. Hallo.
Hallo, hallo.
Ja, Carsten, was passiert denn dann, wenn ich ein Kunstwerk annehme oder ablehne?
Ja, beim Ablehnen, also beim Wischen nach links, erscheint erstmal nur so ein kleiner Text, dass das völlig okay ist. Wenn du also ein Objekt nicht magst, soll ja auch keiner auf die Idee kommen, dass das Museum irgendwie denkt, man müsse alles toll finden. Aber wenn man dann bei einem Objekt nach rechts wischt, dann wird es auch interessant. Man kann, muss aber nicht in eine Unterhaltung eintreten, die von einem Chatbot geführt wird und bei der man dann so eine Auswahl eigener Antworten wiederum anklicken kann. Also der Chatbot tut so, als würden die dargestellten Figuren auf einem Werk oder die Objekte selber sprechen und führen dadurch so andeutungsweise in deren historische Zeit ein. Also alles im Plauderton, manchmal lustig, manchmal so szenisch. Es scheint wie so ein innerer Film sozusagen. Die höfische Etikette im 18. Jahrhundert, die Töpferei in der griechischen Antike, der mittelalterliche Gottesdienst.
Das heißt also, nicht nur die Antworten sind vorgegeben, sondern auch die Fragen. Ja? Also da ist natürlich die Frage, erfahre ich dann wirklich so viel Neues und Wissenswertes, was ich denn auch wissen will über die Objekte?
Ja, die Dialoge können dann also direkt relativ weit führen, wenn man tatsächlich vor dem Objekt steht. Dann kann man sich doch relativ stark in diese jeweilige Zeit hinein vertiefen und immer weiter fragen, wie ist das denn und wie ist das denn genau und was ist denn da genau zu sehen? Ich denke, der Sinn besteht natürlich erstmal darin, die Objekte lebendig werden zu lassen, zu einer Geschichte, zu einem Dialog, den man dann ermöglicht. Das Wissen ist selbst erstmal, würde ich sagen, Basiswissen. Die Fragen, die man stellen kann, sind aber bewusst eben aus heutiger Perspektive formuliert und die Antworten auch darauf abgestellt. Also kann der antike Töpfer wirklich von seiner Arbeit leben? Dadurch erfährt man, dass es schon damals internationale Handelsnetzwerke gab, Zuliefererbetriebe für Materialien und so weiter. Also ganz ähnlich wie heute, könnte man meinen, oder wie die Markgräfin zu ihrer Ehe steht und so weiter. Also es geht eher darum, historische Barrieren zu denken. Deshalb gibt es auch thematische Rundgänge, die man machen kann zu Corona, zu MeToo, zur Antike und so weiter. Oder man kann auch eigene Rundgänge bauen.
Und diese Rundgänge spielen sich aber nur in der Sammlung des Badischen Landesmuseums ab oder überall?
Ja, nee, erst einmal ja, es können und es sollen auch viele weitere Museen dazukommen. Das wäre jedenfalls sehr sinnvoll, finde ich, weil natürlich sehr viele verschiedene Museen auch sehr viele verschiedene Geschichten zu erzählen haben.
Ist denn diese App jetzt sinnvoll, weil Sie haben ja gesagt Basiswissen, aber jetzt auch für jemanden, der schon ein bisschen mehr weiß, also aus der Perspektive eines Kunsthistorikers?
Ja, also ehrlich gesagt, ich glaube eher nicht, dass diese App für KunsthistorikerInnen gemacht ist, genauso wie auch ja die sonstige Vermittlungsarbeit an Museen eigentlich nicht für ExpertInnen gemacht ist. Die Museumsarbeit tendiert ja allgemein gerade durch die Corona-Lockdowns nochmal verstärkt zunehmend dahin, Menschen erreichen zu wollen, die nicht mehr unbedingt physisch ins Museum gehen, die also auch von zu Hause aus mal schauen wollen, wie sie vielleicht ja von den Sammlungen interessiert werden können. Und wenn man da erstmal angefangen hat bei dieser App, ist es schon ein netter Zeitvertreib, weil die Objekte auch oft schön fotografiert sind. Aber wie gesagt, richtig Sinn macht das eigentlich erst, wenn man aus 10, 20, 100 Museen in aller Welt wählen könnte und wenn die sich dann auch wirklich die Mühe machen würden, möglichst viel unterhaltsame Informationen zu den Dingen in diese App einzustellen.
Aber zunächst mal eine schöne Idee, ne? Wenn ich mir auch vorstelle, dass man sich vielleicht dann auch unter den Besuchern vernetzen kann und sagt, ich habe hier was fotografiert und so und jemand anders, also ne, do it yourself, wenn man das mit einbeziehen könnte. Also das ist viel denkbar, würde ich sagen.
Das klingt sehr schön, auch gerade weil man selber Objekte fotografieren kann und teilen kann. Also es ist ein Mittel des Dialoges, würde ich sagen. Nicht unbedingt der Wissensvertiefung jetzt im wissenschaftlichen Sinn, aber es ist eine Verführung und zwar eine gelungene.
Das hört sich gut an. Die App Ping vom Badischen Landesmuseum macht Kunst nach dem Tinder-Prinzip zugänglich und Carsten Probst findet das eine schöne Idee. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
In Berlin läuft noch dieses Wochenende die Sommerberlinale, also noch ein paar Freiluft-Filmvorführungen mit echtem Publikum. Wenn Sie dann nicht in Berlin wohnen, dann können Sie trotzdem einen Teil des Programms online sehen. Wenigstens diese Reihe heißt Fiktionsbescheinigung. Es geht um 16 Perspektiven auf Deutschland und es geht um Filme, die von Schwarzen oder People of Color erzählen. Und dazu gehören gleich zwei Filme von Sema Poyraz, die als erste Absolventin mit türkischem Hintergrund an der DFFB in Berlin studiert hat und 1980 auch ihren Abschlussfilm Gölge gedreht hat hier. Über diese Wiederentdeckung und wie es danach weiterging, möchte ich jetzt mit Sema Poyraz sprechen. Hallo und willkommen.
Danke.
Frau Poyraz, Gölge erzählt die Geschichte zweier Mädchen aus türkischen Familien in Berlin 1980. Es geht um den Konflikt, der aus der Migration resultiert, also die Elterngeneration, die ihre Wertvorstellungen noch in der Türkei gelernt hat, die Mädchen aber nun in Berlin leben. Das ist ja ein heute häufig verarbeiteter Stoff. Wissen Sie noch, wie es damals aufgenommen wurde?
Es war sehr, sehr schwierig für das deutsche Publikum. Der Film ist ja auf mehreren Festivals gelaufen. Ich saß oft im Publikum und habe das Gespräch von den Zuschauern mitbekommen, die gesagt haben, was ist das für ein Film? Wer hat den Film denn gemacht? So eine türkische Familie gibt's doch nicht. Weil man die türkischen Familien immer nur als sehr rückständig, Mütter mit Kopftuch und so weiter vorgestellt hat. Der Vater als Oberhaupt der Familie und Unterdrückung bis zum geht nicht mehr. Und ich komme aber aus einer großstädtischen Familie. Wir kommen aus Istanbul und ich habe natürlich diesen Film gemacht über eine Familie, die ich selbst kenne und die großstädtischen türkischen Familien sind nun mal anders. Mhm. Wenn man überlegt, dass die türkische Frau schon 1922 das Wahlrecht hatte, also was nicht mal in Europa, in der Schweiz möglich war, ist das sehr, sehr verwunderlich für die deutschen Zuschauer. Mhm. Ich möchte nur eins ganz schnell betonen. Den Film habe ich gemacht mit Sophokles Adamidis.
Genau, also eine Gemeinschaftsproduktion, genau. Aber Sie haben es jetzt erwähnt, seitdem, also damals wusste man offensichtlich vieles nicht, was heute schon, glaube ich, mehr bekannt ist. Also zumal es ja auch Serien gibt, die sich nochmal auch explizit mit diesen Gegensätzen in der Türkei zwischen Stadt und Land beschäftigen, wie Bir Başkadir ganz aktuell bei Netflix. Wie ist das für Sie, dass jetzt dieser Film Gölge Jahre später wiederentdeckt wird und zum Beispiel in diesem Spezialprogramm auf der Berlinale läuft?
Ich bin selbst wahnsinnig erstaunt, dass nach so vielen Jahren der Film entdeckt wurde. Aber vor einigen Jahren hat es angefangen, dass junge Leute, die Filmwirtschaft studiert haben oder überhaupt Filmwesen studiert haben, den Film entdeckt haben und darüber schreiben wollten. Und danach wurde der Film öfters im Arsenal und im Zeughaus in Berlin gezeigt. Und so konnte ich ihn nach so vielen Jahren selbst auch mal wiedersehen.
Ist er für Sie selbst noch aktuell?
Ja, also ich wünschte, dass in den türkischen Migrantenfamilien in Deutschland diese Art von Familien öfters vorkommen als die Familie, die ich im Film zeige.
Außerdem ist noch ein anderer Film von Ihnen zu sehen in diesem Programm Fiktionsbescheinigung, eine Doku, die Sie damals für den SFB noch in Berlin gedreht haben, Die Türhüter, auch schon lange her, 1988, 8 Jahre später. Und da erzählen deutsch-türkische Familien über ihr Leben in West-Berlin. Auch da geht es um Fragen, die heute noch aktuell sind, zum Beispiel um Ausgrenzung. War das auch damals eher neu, weniger bekannt bei den Zuschauern?
Es ging mir einfach darum, zu zeigen, dass es unsichtbare Mauern gibt. Also wir lebten damals in einer von Mauern umgebenen Stadt. Die Mauern waren sichtbar, aber die anderen Mauern, nämlich die um die türkischen Familien hier in West-Berlin damals, ja, die waren eigentlich für diese Leute viel schlimmer als diese sichtbare Mauer.
Das heißt also zum Beispiel ein Türsteher, der einen nicht reinlässt, ne?
So ist es, so ist es, ja.
Das habe ich selber erlebt in West-Berlin, dass es wirklich eine Frage des Aussehens auch war, ob man am Türsteher vorbeikommt. Eine ganz klare Diskriminierung.
Ja, und ich habe ja keinen eigenen Text dazu geschrieben. Und zwar habe ich eine Kurzerzählung von Franz Kafka genommen als Kommentartext.
Wo man nicht merkt, dass es eigentlich aus dem Kafka-Text ist.
Ja, nur im Nachspann, hoffe ich.
Bezeichnend genug, ne, dass das passt. War das für Sie der Grund auch, das Filme machen dann sein zu lassen in der Folge?
Nein, nein, nein. Ich hätte gerne weitergemacht, aber meine Projekte, Spielfilmprojekte, konnte ich nicht realisieren. Ich habe zwar immer wieder Stipendien bekommen fürs Schreiben, fürs Drehbuchschreiben, aber die Gelder, um Filme machen zu können, die bekam ich nicht. Und immer nur Dokumentarfilme, Features zu machen über die Migranten, also das konnte ich irgendwann nicht mehr, weil das für mich war das eine Wiederholung von einer Wiederholung von einer Wiederholung und ich konnte es nicht mehr. Mhm. Aber ich habe aufgehört aus familiären Gründen, weil ich meine schwer krebskranke Mutter betreuen musste.
Klar, das ist natürlich auch ein Grund. Also es sind eigentlich zwei Gründe, ja. Einmal die Sache, dass Sie mit den Fördergeldern und dann eben, dass Sie mit dieser schweren Familiengeschichte beschäftigt waren. Dann sind Sie aber Schauspielerin geworden. Das hat doch funktioniert.
Hm? Also, ich hatte als Migrantenkind kein BAföG. Und ich musste immer arbeiten. Und ich habe während des ganzen Studiums entweder als Sozialarbeiterin gearbeitet, ja, Mädchenarbeit, Frauenarbeit, Kinderarbeit. Oder es kamen so kleine Angebote, ob ich nicht spiele. Und dann habe ich angefangen, in Fernsehfilmen kleine Rollen zu spielen. Aber Jahre später, als ich dann nicht mehr Filme gemacht habe, es ist ganz, ja, rührend eigentlich. An dem Tag, an dem meine Mutter starb, bekomme ich einen Anruf. Und jemand fragte mich, ob ich nicht die Mutter von dem türkischen Hauptdarsteller spielen möchte in gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und ich habe gedacht, Gott, das ist dann ein Zeichen. Vielleicht gehen die schlechten Zeiten jetzt vorbei und die guten kommen.
Allerdings kann man sich vorstellen, dass Sie da auch wahrscheinlich sehr klischeemäßig besetzt wurden. Oder stimmt das nicht?
Ja, aber ich musste kein Kopftuch tragen. Und ich war eine Geschäftsfrau, eine recht moderne Mutter eigentlich. Mhm. Und es ging. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass diese Serie so bekannt ist, dass ich dann über Nacht so, nicht berühmt, aber bekannt wurde, dass ich ständig Autogramme verteilt habe.
Dass Sie was verteilt haben?
Autogramme.
Naja klar, also GZSZ, das war eine Zeit lang wirklich... Das musste man gesehen haben, ne? Also.
Ja, aber ich wusste das wirklich nicht.
Na gut, und dann haben Sie ja, also wie Sie eben beschrieben haben, war das dann doch eine progressivere Rolle vielleicht als in anderen Filmen, immerhin ohne Kopftuch. In diesem Fiktionsbescheinigungsprogramm jetzt bei der Berlinale gibt es ja morgen am Samstag noch eine Online-Diskussion dann zu eben Stereotypenbesetzungen für Schauspieler, die nicht weiß sind in deutschen Filmen. Wie sind Sie denn damals mit diesen Angeboten umgegangen?
Ich musste Geld verdienen. Ich habe natürlich deswegen auch Frauen mit Kopftüchern gespielt. Aber wenn ich ehrlich bin, ich mag diese Rollen nicht mehr. Ich meine, diese türkische Migrantenszene ist so vielfältig, man muss auch diese Vielfalt endlich zeigen. Ja, und ich bewundere die afrodeutschen Schauspieler, die haben sich zusammengetan, die gehen überall gemeinsam hin und fordern. Und inzwischen ist es tatsächlich so, dass in jedem Film, in jeder Serie eine dunkelhäutige Schauspielerin oder ein Schauspieler drin ist. Und das finde ich großartig. Die Türken, die Kurden, die haben es nicht geschafft. Die Männer, ja, die arabischen, kurdischen, türkischen Männer, die werden dann ständig gecastet als Verbrecher. Hm. Das geht, aber für die Frauen sieht es immer noch nicht gut aus.
Hm. Wobei ja auch Verbrecher dann wiederum eine klischeemäßige Besetzung.
Ja, aber
ist.
Sie haben ja wenigstens Arbeit.
Ja, 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 ja. Sie haben auf jeden Fall seitdem immer Arbeit gehabt, jedenfalls in Film und Fernsehen. Sie spielen aber auch am Theater, am Gorki in Berlin nämlich, einem dezidiert migrantischen Theater oder einem Theater, was auf jeden Fall divers sein möchte. Was macht denn für Sie da den Unterschied oder ist das überhaupt ein anderes Spielen am Theater?
Absolut. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal auf einer Theaterbühne stehe. Ich hatte wahnsinnige Angst. Ich wollte es auch nicht, aber Scherbin Lankow hat mich überzeugt, dass ich da mitmache. Ich habe angefangen in Kreuzberg. Anscheinend bin ich so gut angekommen bei den Zuschauern, dass junge Autoren für mich Stücke geschrieben haben. Und als Scherbin Lankow Gorki übernommen hat, hat sie mich gefragt, gefragt, ob ich da nicht spiele. Und ich habe gesagt, nein, Downingstraße ist klein und Gorki so ein großes Theater, Staatstheater, ich schaffe das sicher nicht. Aber jetzt bin ich da, ich habe mehrere Stücke gespielt und nicht nur Stücke über Türken, sondern auch ein Stück von Gorki, Tschechow, und das finde ich einfach toll.
Also weiterhin viel beschäftigt. Das ist
im Moment ja, ab 70. Ich verstehe die Welt nicht. Alles, was mir als junger Mensch nicht geglückt war, ist jetzt möglich.
Ja, das ist doch tröstlich auf jeden Fall. Selma Peuras, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. War ein bisschen aufgeregt.
Gar kein Problem, überhaupt nicht. Also war spannend. Und wenn Sie die Filme sehen wollen von Selma Peuras, aber auch von den anderen, dann können Sie das noch den ganzen Monat online tun unter der Adresse arsenal-berlin.de. Da gibt es auch Hinweise auf das Programm von Fiktionsbescheinigung heute und morgen. Und wie schon erwähnt, auch Gespräche und Vorlesungen wie etwa zur postkolonialen Filmanalyse und zu Diversität und Sichtbarkeit von Minderheiten in Filmen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Michael Leverkus.
Der Podcast 190220, ein Jahr nach Hanau, hat einen der Grimme Online Awards gewonnen. Er versammelt unter anderem Gespräche mit Hinterbliebenen des rechtsextremen Attentats und lässt auch Betroffene rassistischer Übergriffe zu Wort kommen. Erstmals zählt er auch ein Format auf dem Videoportal TikTok zu den Gewinnern. Es erhielt den Preis in der Kategorie Wissen und Bildung. Jörg Schieb.
Niklas Kollotz erklärt auf TikTok Wissenschaft in verständlichen Häppchen. Unter einer Minute, aber äußerst unterhaltsam. Über einen Grimme Online Award freuen durften sich auch die Macher von Decoder Specials, ein journalistisches Online-Format, das komplexe gesellschaftliche Themen ansprechend und in vorbildlicher Weise webtypisch präsentiert. Besonders sympathisch meint die Jury Dulzberg Late Night. Der Schulleiter einer Hamburger Schule ging im Corona-Lockdown regelmäßig mit YouTube live auf Sendung.
Der undotierte Grimme Online Award gilt als wichtigste deutsche Auszeichnung für herausragende Online-Publizistik. Er wurde in Köln verliehen. Um besser gegen Stammtischparolen argumentieren zu können, hat die Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung eine App entwickelt. Diese soll Menschen darin bestärken und vorbereiten, auf Situationen der Ausgrenzung und Diskriminierung zu reagieren. Mikis Rieb hat das Tool Konterbunt mitentwickelt und sagte im Deutschlandfunk Kultur.
Grundsätzlich denke ich, dass Ignorieren nie das Mittel der Wahl ist. Wenn wir Stammtischparolen als Sammelbegriff verstehen, also für besonders drastische Aussagen gegenüber Menschen und Gruppen, die zu Diskriminierung, Abwertung und Ausgrenzung führen, dann sind das natürlich Situationen, die im demokratischen Miteinander nicht in Ordnung sind. Und da braucht es den Widerspruch. Wenn ich das nicht tue, bleiben diese Parolen natürlich erstmal im Raum stehen und werden auch als normal wahrgenommen. Nicht nur von der Person, die es sagt, die ja oft denkt, sie spricht für eine schweigende Mehrheit, sondern auch für die Umstehenden.
Im kommenden Jahr will das Studio Warner Bros. Mit Dreharbeiten zu einem Film über das Leben des Soul-Sängers Marvin Gaye beginnen. Das berichteten die Filmportale Variety und Deadline.com. Die Nachlassverwaltung des Sängers habe zugestimmt, dass seine Songs in dem Biopic verwendet werden dürfen. Zuvor waren unter anderem Filmemacher wie Cameron Crowe und Sänger Lenny Kravitz am Widerstand der Familie gescheitert. Gaye war als Prince of Soul bekannt und gewann mit dem Song Sexual Healing 2 Grammys. 1984 wurde er im Alter von 44 Jahren von seinem Vater im Streit erschossen.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Gastarbeiter in Deutschland, da tauchen so Bilder auf aus den 60er bis 80er Jahren von türkischen Männern im Kohlebergwerk oder Frauen mit Kopftuch und Putzkittel. Die Zeit damals ist auch fotografisch festgehalten, aber eben nicht nur in diesen bekannten Klischees, sondern auch auf andere, menschlichere, normalere und positivere Weise. Zu sehen in der Ausstellung Vor Ort, Fotogeschichten zur Migration im Museum Ludwig in Köln. Bilder von bekannten Fotografinnen wie Candida Höfer oder auch des Kölner Chronisten Chagesheimer, neben privaten Bildern von früheren Gastarbeitern und Gastarbeiterinnen, die dazu auch ihre Geschichten erzählt haben. Susanne Lurwig hat die Ausstellung für uns gesehen.
Mein Vater hat also nicht gerne ohne meine Mutter gelebt. 1960 ist er nach Köln gekommen. Die waren in einer Baracke, die haben hart gearbeitet, aber seine Frau und sein Kind, also ich, also wir haben ihm gefehlt.
Sagt Angela L., sie und andere Migrantinnen, Arbeiterinnen und Arbeiter aus der Türkei, Griechenland, Italien, erzählen ihre Geschichten vom Ankommen, Anpassen und Aushalten in Deutschland. Neben Audios, Filmausschnitten und Texten sind es vor allem Fotos, die viel vom Leben in der neuen Heimat offenbaren. Wie das Bild des Mannes, der lässig im Sonntagsanzug vor einem Wohnheim steht.
Das ist ein Foto von Herrn Düger. Er ist ganz schön angezogen und er stellt sich vor den Wohnhäusern. Diese Gegenüberstellung zu den Häusern, also das hat mich damals fasziniert, dass er sich so selbstbewusst darstellt und sich als Teil seiner Lebensumwelt macht.
Ela Kacell, eine der beiden Kuratorinnen und Architekturhistorikerin. Die Verbindung von Wohnort und Wohlfühlen war Ausgangspunkt für die Ausstellung.
Denn das kommt die Architektur und das Leben von Arbeitsmigranten zusammen. Also das ist der Ort, wo sie erst anfangen, sich zu Hause fühlen. Und von da aus beginnen sie, die Stadt neu zu entdecken.
Die Möbel in allen diesen Häusern, die wir bewohnt waren, waren fast immer gleich. Die gehörten einem Mann, das war ein, heute würde man sagen, Immobilienhaus. Und der hat festgestellt, dass wenn er an Ausländer vermietet, die ja dringlichst Wohnungen suchten, er damit sehr viel Geld verdienen kann.
Doch es gab ein Leben außerhalb der Wohnbaracken, der Fabriken, der Kohleschächte. Davon erzählen die privaten Bilder. Sie zeigen Menschen beim gemeinsamen Essen, bei Festen und Familienausflügen. Auf einem Foto hält der Familienvater stolz ein Kofferradio vor der Brust. Die Aufnahmen sind keine Schnappschüsse, sondern hinter ihnen stecken große, anrührende Geschichten. Kuratorin Barbara Engelbach.
Die Kinder waren noch in Italien, die Eltern waren hier. Und der Vater hat der Mutter, die eben die fehlenden Kinder so geschmerzt hat, hat ihr ein Kofferradio gekauft, um sie darüber hinweg zu trösten. Und nun ist endlich die Familie wieder zusammen. Und da ist im Grunde genommen dieses Kofferradio wie eine Erinnerung daran, dass diese Familie getrennt war.
Die Frauen fragten mich, hast du keine Kinder? Und dann habe ich ihnen dieses Foto gezeigt. Da, das sind meine Kinder.
Das Foto ihrer drei Töchter hat Sophia Zakaraki so oft angesehen, so oft hervorgeholt, dass es nun, Jahrzehnte später, ganz verknittert ist und gerade deshalb wie ein Magnet wirkt. Eine der Töchter ist mit 18 nach Deutschland gekommen und heute Oberbürgermeisterin von Solingen. Ohnehin zeigen viele der Bilder eher Erfolgsgeschichten, fröhliche Situationen, lächelnde Menschen. Aber die Oberfläche täuscht. Viele der Fotos können die BesucherInnen umdrehen. Auf der Rückseite finden sich Texte, die von Ängsten und Verlusten erzählen.
Das heißt also, diese Form von Trennung der Familien ist ein enormer Einschnitt in diese Familien und eine große, große Belastung, die diese Familien geprägt haben.
Die Belastung tritt auf den Bildern der professionellen Fotografen offensichtlicher zutage. Die Aufnahmen von Schagesheimer vom Eigelstein in Köln zeigen kaputte Häuser, trostlose Ecken. Auf den Bildern von Candida Höfer stehen türkische Männer in ihren Lebensmittelläden und blicken ernst in die Kamera. Auf den Fotos von Jörg Boström dominieren graue Fassaden in tristen Duisburger Straßen.
Wo sich die Dokumentation dieser Stadt in Staub, Ruß, Schmutz quasi überschneiden mit den Erzählungen von Taifun Demir, der Stadt, der sagt, ich bin in Duisburg angekommen, hat das Gefühl, ich stehe hier in einer Schwarz-Weiß-Fotografie.
Der 1. Mai für uns war für viele Migranten, die mit so einer gewissen politische Interesse, sehr, sehr, sehr wichtig.
Diese Selbstermächtigung der Arbeitsmigrantinnen steht am Ende der Ausstellung. Fotos und Filme zeugen von Streik und Lohnkampf.
Eine macht mehr, eine macht mehr.
Viele der ProtagonistInnen der Ausstellung haben sich ihr Bleiben hart erkämpfen müssen. Auch der NSU-Anschlag in der Kölner Kolbstraße. Die Verdächtigungen sind Teil des Erlebten und ein Film von Ulf Aminde erinnert daran. Die Profiarbeiten fügen sich zu einem perfekten Ganzen mit den Privatfotos. Aber es sind die privaten Bilder und die dazugehörigen Geschichten, die im Gedächtnis bleiben, die beeindrucken und den Menschen die Deutungshoheit über ihr Leben zurückgeben. Fotos, wusste schon Susan Sontag, können unser Gewissen aufrütteln. Diese tun es. Man würde gerne mehr sehen. Diese Ausstellung zur Migration ist ein Anfang. Es sollte schnell weitere geben.
Susanne Lurwig über die Ausstellung Vor Ort, Fotogeschichten zur Migration. Ab morgen zu sehen, bis zum 3. Oktober dann noch im Museum Ludwig in Köln. Bei Instagram gibt es heute auch einen virtuellen Rundgang mit den Kuratorinnen, der auch danach noch eine Zeit lang zu sehen sein wird.
Freitagnacht Jews. Ich habe mir lange überlegt, ob ich mir diesen Stempel aufdrücken möchte. Sobald man ein Thema nämlich in der Öffentlichkeit platziert, übergibt man es der Public Domain. Will ich jetzt Daniel Donskoy, Jude vorgestellt werden? Will ich, dass der Programmzettel dieser Show 6-mal das Wort Jude oder Jüdisch beinhaltet? Ja, ich bin Jude.
Der Schauspieler Daniel Donskoy. Seit ein paar Wochen moderiert er die Talksendung Freitagnacht Jews in der ARD-Mediathek.
Darf ich nach dieser Show einfach nur Schauspieler oder Musiker sein?
Und mit solchem Erfolg offenbar, denn ab heute zeigt der WDR die halbstündige Show am Abend auch im linearen Programm. Anlass für uns, die ersten Folgen einmal genauer anzuschauen, und zwar mit unserem Kritiker Matthias Dell. Hallo.
Hallo.
Freitagnacht Jews ist eigentlich auch eine merkwürdige sprachliche Kombination. Was ist das für eine Sendung?
Also es ist eine Talkshow, die so ist der richtige Begriff dafür. Dass es so ein bisschen Englisch ist, ist glaube ich auch der Versuch, bei manchen Begriffen, die im Deutschen komischer klingen würden, belasteter werden, dann auszuweichen. Das passiert aber vollkommen organisch. Und was am Anfang noch so ein Element ist, dass Donskoy immer etwas kocht. Ein jüdisches Gericht, könnte man auch sagen, ist sehr klischeehaft. In einer Folge wird auch mal darüber gesprochen, dass in deutschen Filmen, wenn Juden mal vorkommen, sie immer was essen müssen. Aber dann, wenn man dann sieht, wie Donskoy das macht, wie schnell und effizient das erzählt wird, damit er dann mit den Gästen am Tisch sitzen kann und essen kann, auch sehr viel trinken kann und reden kann, dann stört das überhaupt nicht. Und ich würde jetzt auch sagen, um nicht lang drum herum zu reden, also Freitagnacht Jews ist wirklich brillantes Fernsehen. Etwas, von dem ich gar nicht sicher gewesen wäre vorher, ob sowas im durchformatierten, angstbesetzten, öffentlich-rechtlichen Fernsehen überhaupt noch möglich ist.
Da klingt ja auch eine Menge Pessimismus raus, was das Fernsehen allgemein angeht. Woran liegt es jetzt, dass diese Sendung so brillant ist?
Das liegt schon sehr am Moderator, würde ich sagen, weil das echt ein Charakter ist. Sage ich mit aller Hochachtung, also wie gesagt, wie der seine Gesten und Sätze beherrscht, in diesen Kochszenen da sich bewegt, das ist schon toll anzuschauen. Es ist auch wirklich, dieses Tempo ist sehr toll. Und dann hat er eben diese wahnsinnige Ausstrahlung. Er hat ein sehr freudvolles Wesen, also ein unglaublich sympathisches Lächeln. Und er ist andererseits auch ein guter Frager, weil man eben merkt, dass ihn etwas umtreibt. Er will von seinen Gästen, die alle auch einen jüdischen Hintergrund haben, etwas wissen. Und wie hier zum Beispiel in der Folge mit Mirna Funk.
Ich habe mir dreimal überlegt, würde ich in eine Sendung kommen, hätte sie Freitagnacht Jews geheißen. Selber.
Ja, aber was gibt's denn für Show? Also ich meine, ganz ehrlich, das ist doch das erste Mal, dass es das überhaupt gibt. Und ich glaube, das wirkt jetzt erstmal weird, weil es so ein bisschen so ein bisschen Porn-like ist, so Jew-Porn, ja, und jetzt auch noch beim Essen und so, ja, also das ist ja fast schon so Japanese Jew-Porn oder so.
Japanese Jew-Porn.
Naja, aber es gibt so, egal, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ich hab Jewish Porn, ich habe wirklich tatsächlich überlegt, ob es...
Und das ist natürlich auch Teil der Größe dieser Sendung, dass es erstmals im deutschen Fernsehen eine gibt, in der eben so über jüdische Themen geredet werden kann.
Und worüber wird geredet? Wie geht die Sendung da mit den, naja, doch auch heiklen politischen und historischen Fragen um? Denn das ist ja gerade in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren, also jüdisches Leben in Deutschland, häufig auch mit negativen Erfahrungen konnotiert. Also geht es um Antisemitismus und Holocaust oder eben mehr um alltägliche Dinge?
Man kann sagen, es geht um den Alltag mit diesen Erfahrungen. Das kommt auch ganz häufig vor. Es geht nicht, diese Sachen nicht zu thematisieren, auch wenn es natürlich auf eine Weise nervt. Aber das ist eben Teil dieses Lebens, Teil dieser Erfahrung. Und man kann praktisch in diesen Kontexten, in denen Donskoy mit seinen Gästen spricht, nicht darüber reden. Aber das ist gerade das Tolle, dass eben versucht wird, das einfach immer wieder einzukreisen. Das bewegt sich dann dadurch. Es geht auch relativ offensiv damit um, weil man eben unter sich ist. Also man könnte ja manchmal so sagen, mit so komischen Vorurteilen, da ist da so eine Bubble, lauter quasi deutsche Juden, die miteinander reden. Aber man merkt erst, dass diese Bubble super ist fürs Reden, weil es gibt so einen gemeinsamen Grund, auf dem man steht, eine Gemeinsamkeit, und davor sind die Leute aber alle total verschieden, auch in ihren Temperamenten, auch in ihren politischen Engagement, Geschichten und so weiter. Und dann kann man eben, was dann Donskoy auch mal wieder macht, so Spiele spielen untereinander, wie in so einer Familie praktisch. Und in der einen Folge mit der Filmwissenschaftlerin Lea Wohl von Haselberg und dem Regisseur Dani Levy, da will er von den beiden immer den Wurf der Worte oder Begriffe hin, und die müssen sagen, ob das gut für die Juden oder schlecht für die Juden ist. Auch da wird das mit Englisch gesagt, also good for the Jews oder bad for the Jews, weil das der Rahmen war, der bei Donskoy zu Hause, auf den letztlich alle Fragen runtergebrochen worden sind, ist es gut für uns oder nicht gut für uns. Und dann kommt so eine absurde Frage.
Das Paarungsverhalten von Pinguinen.
Good for the Jews.
Moment, lass mich kurz überlegen. Die sind monogam.
Ja.
Sie sind schwarz-weiß.
Ja.
Ach so, so denkst du gleich wissenschaftlich.
Das ist verrückt. Das ist alles analytisch,
ja,
durchgerechnet.
Vor allem Sie, ja.
Auf jeden Fall gut.
Und dieses Überlegen, dieses Ringen, dieses sich zögernde Festlegen, das sagt so viel über Sachen, die auch mal schwerer zu sagen sind. Also wirklich tolles Fernsehen.
Ja, und vor allem auch viel mit jüdischem Witz offensichtlich versehen. Ne? Ohne Scheu, ohne Angst vor irgendwelchen problematischen Äußerungen. Ja?
Genau, wobei, wenn man jetzt jüdischen Witz sagen würde, lachen die, sind ja auch alle kaputt, weil das ja auch so ein Klischee ist. Also kurzum, es wird mit diesen ganzen Sachen irgendwie umgegangen und das ist wirklich toll. Man merkt einfach, dass dieses Sprechen freier ist, da wo eben nicht einer da sitzt und Pressesprecher für die Juden in Deutschland sein muss, sondern wo eben in dieser Gruppe so ein Gespräch entstehen kann. Also ich könnte jetzt über die Sendung mit Haselberg und Levi allein stundenlang schwärmen, weil es auch wirklich toll ist, wie dann irgendwie sie erst die klügeren Sachen sagt, er so ein bisschen sehr allgemein ist, dann kommt dieses komische Spiel, er geht da voll rein, sie als skrupulösere Wissenschaftlerin zögert immer so einfache Antworten zu geben. Ein absolut toller Switch auf 30 Minuten, was ja auch nicht lang ist. Mhm. Diese Konversationen sind echt toll und man müsste wirklich sagen, also wenn es noch wie in der Thomas Gottschalk-Ära vor 40 Jahren wäre, müsste Donskoy eigentlich zu höheren Berufen sein. Ich würde vor allen Dingen aber sagen, dass die Öffentlich-Rechtlichen eigentlich erkennen müssten, dass diese Sendung eine Art Modell sein könnte. Wir sehen es ja auch daran, dass zum Beispiel diese Sendung Die beste Instanz von Enissa Amani jetzt den Grimme Online Award gewonnen hat. Das war ja auch so eine Reaktion darauf, dass Leute, die nicht im Fernsehen normalerweise reden dürfen, über etwas reden. Also kurzum, diese Gruppen, wenn man das als Modell haben könnte, dann glaube ich, würde im Laufe der Zeit einfach ein Gespräch entstehen, was erstens interessant ist und zweitens viel normaler und gewöhnlicher wird und danach, glaube ich, dazu beitragen würde, dem gesellschaftlichen Miteinander auf die Sprünge zu helfen. Und man merkt eben an so einem Typen wie Daniel Donskoy, was für einen Spaß der hat, da zu sitzen, zu reflektieren, nachzudenken und sich diese ganzen schwierigen Fragen zu stellen. Also das ist wirklich großes Fernsehen.
Und ja, die scheint da eben auch auf einem ganz guten Weg zu sein. Eine klare Empfehlung von Matthias Dell. Herzlichen Dank. Und Freitagnacht Juice jetzt also ganz normal im Fernsehen beim WDR freitags um 23.30 Uhr.